Guten Morgen miteinander. Ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Gottesdienst. Ich möchte auch die begrüßen, die nicht da sind, die von daheim aus zuschauen. Ich weiss aber auch, dass es Leute gibt, die aus dem Spital zuschauen. Ist das nicht schön, dass es nicht nur von daheim ist, sondern auch an anderen Orten? Ich bete noch zum Anfangen. Ja, Vater, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du da bist jetzt bei uns, da in der Kirche. Bist du aber auch bei denen, die nicht da sind, die daheim sind, die vielleicht im Spital sind oder die einfach nicht mehr kommen können. Begleite du sie am heutigen Tag und gib jedem Einzelnen das, was er braucht, Herr. Amen. Ich würde gerne noch die Tageslosung lesen für heute. Dann sagt er zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die rettende Botschaft. Als ich das gelesen habe, ist mir eigentlich in den Sinn gekommen, dass wir das als Kirche eigentlich gemacht haben. Als Kirche schlieren. Weil wir haben die ersten Missionare gehabt, die von da ausgegangen sind, aber auch Leute, die ausgewandert sind in andere Länder und dort dann eigentlich die Botschaft weitergeben. Also ich weiss jetzt einfach gerade Frankreich oder Bolivien, wo es gewesen sind, oder auch Paraguay, wo jetzt unter den Indianern missionieren. Das sind jetzt nur gerade drei, die ich gerade auswendig weiss, aber ich weiss noch mehrere, die von da ausgegangen sind, aber nicht per Namen eigentlich, weil einfach vor meiner Zeit gewesen sind. Es ist doch einfach schön, dass man das als so kleine Gemeinde, wie wir sind, eigentlich können sagen, ja, wir tragen das Wort in die ganze Welt. Wir kommen zu den Mitteilungen. Am nächsten Mittwoch ist wieder das Gebet online. Da kann man sich beim Thomas melden, wenn man die Infos will oder den Zugang. Und am nächsten Sonntag haben wir wieder eine Predigtreihe-Fortsetzung mit dem Jörg. Das Himmelreich ist, was wir dazu dann hören, das sehen wir dann. Und ihr habt vielleicht schon dort die Pingwand gesehen an der Wand, dort am Fenster stehen. Unten durch hat es Zettel. Ich glaube, 4 oder 5 Biegen. Da kann man mitnehmen, was man für sich braucht. Also, es wäre schön. Kann man auch die oberen nehmen? Ja, ich kann einfach jetzt denken, ich sage das von den unteren, weil ich die unteren so aufgelegt habe gesehen. Am 2. Mai ist ein Gemeindeforum. März. Entschuldigung. Nach dem Gottesdienst. Die Informationen folgen noch. Am Freitag und am Samstag, 7. und 8. März, gibt es ja auf dem Chrischonenberg so ein Spirit für den Glauben, wie weiter. Und da liegen ja draussen Flyer auf und kontaktieren könnte man mich oder der Rees, wenn man mitkommen könnte. Es wäre schön, wenn jemand mitkommt. Bis jetzt bin ich allein, der gehen will. Aber allein gehe ich eigentlich nicht gern von unserer Gemeinde. Weil dann müsste ich am Abend allein zurückfahren. Aber wenn niemand zurückkommt, werde ich das auch machen, weil ich will so oder so gehen. Ich melde mich anmelden diese Woche. Wenn aber jemand mitkommt, kann ich eben gerade beide anmelden, oder? Weil es ist mit Mittagessen zweimal und da sollte man sich anmelden. Am Sonntag, 30. März, nach dem Gottesdienst, ist GV, Generalversammlung, und anschließend eine Gemeindeversammlung. Ja, GV oder Gemeindeversammlung ist gleich. Es kommt aus dem Gleichen raus. Ja. Und anschließend gibt es dann ein Mittagessen, wo wir alle miteinander essen tun. Und jetzt gehen wir schon weit voraus, via Mare. Am 4. bis am 11. Oktober, die Broschüren liegen auch draußen auf. Wer Hilfe braucht beim Anmelden, wenn er noch mitkommen will, kann sich beim Rees melden. Er hat immer Zeit für das. Und Und heute ist noch etwas Spezielles. Gerade nach dem Gottesdienst treffen wir uns wieder im Nebenraum, wie letzte Woche. Aber das Mal geht es nicht um die Raumgestaltung oder allgemein, sondern es geht um den Nachbarschaftstag am Freitag, am 23. Mai. Wir möchten da gerne ein paar Ideen hören oder auch einfach mal ein bisschen hören, was ihr zu sagen habt dazu. Es wäre schön, wenn ein paar durchkommen und auch dort mitdenken, was wir dort machen können. Wir haben schon ein, zwei Sachen, aber wir möchten gerne auch noch mehr haben. Und zuletzt noch, ihr habt es letzte Woche schon gehört, wir suchen Fotomodelle für unsere Gemeinde, für unsere neue Homepage. Und ich sehe da jetzt jenste Leute, und ich sehe eigentlich ja, Leute, die fotogen sind. Also, es müssen nicht nur solche wie ich führen, die fast das ganze Bild dann für sich allein gebrauchen, sondern es sind auch Schlenker gefragt, die kommen können. Also meldet euch so schnell wie möglich, dass wir die Fotos machen können. Weil wir haben einen guten Fotograf gefunden, der Dani Katriner, der es macht. Und das sind alle Mitteilungen gewesen. Und jetzt übergebe ich am Lobpreis.
Guten Morgen miteinander. Ich würde noch zwei Sachen gerne ergänzen, die uns der Kurt schon darauf aufmerksam gemacht hat. Ich weiss nicht, der Nachbarschaftstag, das ist ein europäischer Nachbarschaftstag. Und wir haben gedacht, wir wollen ein bisschen auf die Wellen aufspringen. Weil wir davon ausgehen, dass das auch von der Presse an diesem Tag begleitet wird. Weil verschiedene Städte auch das propagieren. Und wir müssen nichts wahnsinnig Grossartiges machen, nicht etwas wahnsinnig Verrücktes. Aber einfach so haben wir gedacht, ist das eine gute Gelegenheit, dass wir da mitmachen können, so einen offiziellen Tag. Dann wissen die Leute, können sie das einordnen. Wir haben ein Radio gehört, heute ist Nachbarschaftstag. Und wir machen dann da auch etwas. Das ist eigentlich der Punkt. Und dann wollte ich noch zu den Fotos sagen. Ich weiss, wir sind sehr, sehr zurückhaltend mit unseren Gesichtern und wir das gerne privat behalten. Es geht eigentlich um die Webseiten und was viele Webseiten bei Kirchen, wenn ihr mal schaut, wenn man die auftut, kommen Gebäude. Und auf was besteht die Kirche? Aus Menschen. Und das wollen wir kommunizieren mit dieser Webseite. Wir wollen, dass Menschen sichtbar sind. Kirche besteht aus Menschen, nicht aus Gebäuden. Die nutzen wir nur. Und darum möchte ich euch ermutigen, über eure Schatten zu springen und mitzumachen, euch fotografieren zu lassen. Wir werden nur Fotos auf die Webseite tun, die ihr in bester Art und Weise erscheint. Also, es wird kein... Wir werden niemanden blamieren, aber überlegt doch einmal, wer will das missbrauchen und wenn? Ich meine, wir stehen als Zeugen für Jesus da. Und das ist ja eigentlich keine grosse Sache, wenn man dann das Viertel sieht von uns und dann die Leute halt sehen, wir sind in dieser Kirche, ja, dann sollen sie das halt mal sehen. Vielleicht reden sie uns dann mal drauf an und sagen, du gehörst auch zu diesen Frömmlern da. Dann kann man sagen, ja, du nicht. Wie auch immer. Also, ich möchte euch ermutigen, je mehr Bilder aus verschiedenen Generationen wir haben, die könnt ihr mal schauen, wie wir das gemacht haben. Wir übernehmen ja die Webseite von meiner Kirche in Zürich, Freie Kirche Wipkingen. Wir können das ganze Format übernehmen, aber natürlich mit unserem Inhalt füllen. Und dann seht ihr etwa, wie das gedacht ist. Also es würde uns freuen, wenn möglichst alle mitmachen. Dann möchte ich der Rebecca noch danken, sie hat mich da unterstützt. Also ihr müsst nur das lesen, das nicht. Das Kleindruckte müsst ihr nicht lesen, das geht nicht um das. Aber das Grosse, das ist dann von Bedeutung. So. Jesus erzählte den Menschen viele Geschichten aus ihrem Alltagsleben. Und erklärte mit diesen einfachen Erzählungen tiefgründige Wahrheiten. Diese Geschichten bezeichnet man als Gleichnisse. Wir beschäftigen uns in dieser Reihe mit sechs dieser Gleichnisse. Da haben wir einen Fehler gemacht. Die alle im 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums stehen. Zu lesen sind die Erzählungen, die immer mit den Worten eingeführt werden, mit dem Himmelreich ist es wie. Jesus beschrieb das Himmelreich mit verschiedenen Vergleichen, man könnte auch übersetzen, mit dem Himmelreich verhält es sich wie. So kann man sich das ungefähr vorstellen, wie das mit dem Himmelreich funktioniert. Das Himmelreich lässt sich aber nicht mit einer Geschichte erklären. Genauso wenig wie wir einem Menschen, der noch nie Schnee gesehen hat, mit einem einzigen Beispiel erklären könnten, wie Schnee ist. Wir müssen verschiedene Bilder verwenden, zum Beispiel für das Weiß des Schnees Watte, für die Temperatur des Schnees Eis, wie auch immer. Wir müssen verschiedene Bilder verwenden, um jemandem etwas zu verdeutlichen, von dem er eigentlich null Ahnung hat, noch nie gesehen hat. So ähnlich macht das Jesus mit diesen Gleichnissen über das Himmelreich. Keines dieser Gleichnisse kann das Himmelreich erschöpfend erklären. Jedes Gleichnis zeigt einen wichtigen Aspekt des Himmelreichs und betont wird meist, wo dieses Himmelreich seinen Anfang nimmt und wie es sich entwickelt und ausbreitet. Heute beginnen wir mit dem Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Wir lesen zuerst einmal diesen Abschnitt. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat es getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides nebeneinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein, bündelt es, um es zu verbrennen, und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Ich habe diesen Text überschrieben mit: Das Himmelreich ist ein Abenteuer. Die Geschichte mit dem Acker verstanden die Zuhörer sofort. Jesus erzählte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Jeder wusste, dass selbst der beste Samen nicht verhindern kann, dass der Acker nach einer Aussaat auch Unkraut tragen wird. Doch dieser Acker wurde mutwillig mit Unkraut übersät. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Eine übliche Vorgehensweise, wie sich Menschen damals an ihren Feinden rächten. Folgendes Ereignis wurde bekannt. Ein armer Bauer, der sein Vieh auf fremdem Land weiden ließ, wurde vom Besitzer des Landes angezeigt und aufgrund dieser Anzeige bestraft. Der arme Bauer erzählt selbst, wie er sich dafür rächte. Am Ende des Sommers, sagt er, ging ich in das Tal hinunter, in welchem es Schilfgras gibt, und pflückte die Rispen und entnahm ihnen die Samenkörner. Als mein Feind Abu Yassin seinen Acker frisch gepflückt hatte, der an einer Quelle lag und somit genügend Feuchtigkeit hatte, warf ich den Schilfgrassamen hinein. Ehe das nächste Jahr kam, war der Acker dicht voll Schilfgras. Und von jenem Tag bis heute sind 20 Jahre vergangen, ohne dass der Besitzer darin eine Furche ziehen konnte, wegen der Menge des Schilfs. Die Ölbäume, die da standen, verdorrten und er rieb sie ab. Solche Racheakte waren nicht unüblich. Und im Fall des Weizens besonders verheerend, denn als die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Erst als der Weizen Ähren ansetzte, also als der Wachstum schon ziemlich fortgeschritten war, wurde das Unkraut erst sichtbar. Denn erst im Stadium, als die Ähren ansetzen, wird der Unterschied des Unkrauts zum Weizen feststellbar. Die Ausleger sind sich ziemlich einig darüber, dass es sich hier um den Taumellolch handeln muss, der genau diese Eigenschaften besitzt. Er sieht dem Weizen verblüffend ähnlich und kann erst in fortgeschrittenem Stadium vom Weizen unterschieden werden. Die Arbeiter wurden beim Gutsherrn vorstellig. Sie fragten: Herr, hast du nicht guten Samen für den Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Die Dichte des Unkrauts hatte sie offensichtlich verblüfft. So etwas hatten sie noch nie erlebt, so viel Unkraut. Das überstieg das normale Maß. Sie vermuteten, der Same sei vielleicht mit diesem Taumellolchsamen vermischt gewesen, als ein schlechtes Saatgut hätte ihr Herr eingekauft. Aber der Gutsbesitzer wusste ganz genau, dass er einen ausgezeichneten Samen säen ließ. Und so war es für ihn klar, ein Feind von mir hat das getan. Die Arbeiter wollten nun Maßnahmen ergreifen, um weiteren Schaden abzuwenden. Sie fragten ihren Herrn: Möchtest du, dass wir hingehen, das Unkraut ausreißen und einsammeln? Dieses unnütze Kraut soll raus, der Weizen benötigt zur weiteren Entfaltung mehr Platz. Doch der Herr lehnt überraschend ab. Er sagte: Nein, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen, lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen: Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in die Scheune. Nun, bis dahin kann man die Geschichte ja gut verstehen, sehr anschaulich, sehr logisch, klar. Doch die Jünger verstanden den tieferen Sinn nicht. Sie wussten nicht, was Jesus ihnen mit dieser Geschichte beibringen wollte. Keine Ahnung. Und glücklicherweise fragten sie Jesus. Denn deshalb wissen wir jetzt auch, was das Gleichnis bedeutet. Sonst hätten wir vielleicht auch Schwierigkeiten. Und wir wissen auch ein bisschen, wie man Gleichnisse zu deuten hat. Also als sie mit Jesus allein waren, fragten sie ihn: Erkläre uns, Jesus, das Gleichnis vom Unkraut und dem Acker. Und Jesus erklärt ihnen das Gleichnis. Der Mann, der die gute Saat sät, ist der Menschensohn, also Jesus. Der Mann, der guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same, jetzt muss ich schauen, dass ich da kein Durcheinander bekomme. Der gute Same sind die Kinder des Himmels. Als brauche ich sozusagen die Multitasking-Fähigkeiten. So. Sind die Kinder Gottes, kann man auch sagen. Und das Unkraut, das sind die Kinder des Bösen. Oder anders gesagt, gottlose Menschen oder Menschen, die nicht in Beziehung mit dem lebendigen Gott stehen. Der Acker, Entschuldigung, der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. So. Und das Unkraut und der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt. So. Und dann haben wir noch die Erntearbeiter, das sind die Engel. So, also, jetzt haben wir alles zusammen. Hat Jesus nicht noch eine Gruppe vergessen? Ging nicht eine Gruppe vergessen hier? Doch, die Arbeiter des Gutsherrn. Wer könnte das sein? Ja, jetzt im engen Zusammenhang. Zunächst einmal die Jünger. Man kann davon ausgehen, dass sich die Jünger in dieser Gruppe erkannten und Jesus deshalb es nicht nötig fand, diese Deutung vorzunehmen. Die Jünger Jesu sind die Leute, die das Feld in Ordnung bringen möchten. Sie sind bereit dafür, viel zu investieren. Sie scheuen weder Zeit noch Arbeit. Sie wollen den Weizen vor diesem Unkraut retten. Das ist sehr beachtlich und anerkennenswert. Ihr Verhalten wurde sichtbar in der Praxis, als Jesus nach Jerusalem reiste und die Jünger beauftragte, in einem Dorf in Samaria eine Unterkunft zu suchen. Niemand wollte in diesem Dorf Jesus eine Unterkunft zur Verfügung stellen. Das ärgerte die Jünger dermaßen, dass Jakobus und Johannes Jesus fragten: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Hä? Was ist denn da los? Ja. Feuer vom Himmel, wir sie vernichten? Sie wollten in radikaler Weise Ordnung schaffen, ausreißen, was ihnen in den Weg gestellt ist. Das Unkraut vernichten. Doch da wandte sich Jesus zu ihnen um und wies sie streng zurecht. Hier zeigt sich die Sehnsucht, die auch in uns schlummert. Die Sehnsucht nach einem schönen, angenehmen Leben. Ein Leben, das von Macht und Einfluss geprägt ist. Ein Leben, in dem alles Störende aus dem Weg geschafft werden kann. Wir stehen in der Gefahr, so den Himmel zu erzwingen, wenn wir das könnten. Und es gibt ja auch solche Strömungen, die das betonen: Wenn wir nur daran glauben und wenn wir nur das und das tun, dann können wir die ganze Welt verändern. Gerne würden wir den Himmel auf dieser Erde erschaffen. Wir möchten heute die Macht, die wir morgen erst bekommen werden. Wir wollen heute den Einfluss, den wir erst in der Herrlichkeit haben werden. Wir wollen heute den Frieden und die Freude, was uns erst in der Ewigkeit in Vollkommenheit versprochen ist. Wir wollen in einer heilen Welt leben. Wir wollen den Himmel auf Erden. Und in unserer Wohlstandsgesellschaft ist das ganz besonders stark, finde ich, weil es uns so gut geht. Dann haben wir den Eindruck, wir hätten jetzt auch das Anrecht, dass der Himmel auch auf der Erde noch ist, dass wir schon das bekommen, was wir erst eigentlich erwarten. Das ist ein Grund für die meisten Irrlehren, die in unserer Welt herumschwirren, dass man den Himmel auf der Erde machen möchte. Gott verbietet uns das. Das Himmelreich beginnt zwar auf dieser Erde, doch solange wir auf der Erde leben, ist es nicht unsere Aufgabe, Gericht über Menschen auszuüben, die Jesus verachten. Das Unkraut, das uns fast erdrückt und uns in unseren Entfaltungsmöglichkeiten einschränkt, darf von uns nicht ausgerissen werden. Wenn Menschen uns Dinge verbieten, weil wir einfach Christen sind, wir dürfen das Unkraut nicht ausreißen. Paulus schrieb einmal den Korinthern, sie sollten nichts mit Menschen zu tun haben, die Unzucht treiben. Die Gemeinde dachte offensichtlich sofort an Menschen, die außerhalb der Gemeinde standen. Und im nächsten Brief insistierte Paulus und stellte das richtig. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Dann könnt ihr gar nicht mehr leben. Ich könnte zu wenigen Ärzten noch gehen. Ihr könnt die Schulen nicht besuchen, ihr könnt nicht einkaufen, ihr müsst die Welt verlassen, wenn ihr meint, ihr müsstet so leben. Um jedes Missverständnis außer Kraft zu setzen, fügt er hinzu, darum schreibe ich euch jetzt noch einmal, unmissverständlich, hat mit niemandem etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt oder geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere beraubt. Lasst einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Was gehen euch die Leute an, die außerhalb der Gemeinde, außerhalb der Kirche leben? Oder anders gesagt, wer hat euch gesagt, ihr sollt Unkraut ausreißen? Ist es etwa unsere Aufgabe, über die zu Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid nicht vielmehr, ihr verpflichtet eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen. Gott allein wird über sie richten, die nicht zur Gemeinde gehören. Das ist Gottes Sache. Über die draußen sind, wird Gott selbst das Urteil sprechen. Wir haben damit nichts zu tun, aber auch wirklich gar nichts. Zum Glück. Ich bin dem Paulus sehr dankbar für diese Stelle. Es ist also nicht die Aufgabe, die Jünger Gerichtshandlungen zu vollziehen. Sie müssen diese verheerende Situation auf dem Ackerfeld ertragen. Sie müssen damit leben, dass das Feld mit Unkraut übersät ist. Der Gutsherr begründet das so: Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Die starken Wurzeln des Taumellolchs würden die feineren Wurzeln des Weizens mitreißen. Sie würden damit einen großen Schaden verursachen. Erst wenn das Feld zur Ernte reif ist, wird das Unkraut separiert, aber nicht von den Jüngern, sondern von den Engeln. Also Gott wird dann handeln. Paulus wusste, wie beschränkt wir in unserem Urteil sind. Er schrieb den Korinthern, dass er sogar im Urteil gegenüber sich selbst äußerst vorsichtig ist. Das schrieb er natürlich, weil die anderen ihn verurteilten. So sagt er, ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Und dann ermahnt er die Christen. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Interessanterweise wird hier nicht von Strafe gesprochen, sondern die Anerkennung Gottes. Das Gericht ist einzig und allein Gottes Angelegenheit. Der Acker beschreibt übrigens die Welt, nicht etwa die Gemeinde. Wie viele Ausleger dieses Gleichnisses behaupten oder davon ausgehen, wäre mit dem Acker die Gemeinde Jesu gemeint, das würde bedeuten, dass sich alle Irrlehren in einer Gemeinde frei entfalten könnten. Das wäre die Zerstörung des Leibes Christi. Paulus sagt deutlich, über die draußen wird Gott selbst das Urteil sprechen. Schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Ihr habt genug damit zu tun. Zu schauen, dass wir selber richtig funktionieren. Es ist immer einfach, wenn man auf andere zeigt, dann kann man von sich ablenken. Und sind immer die anderen die Bösen und wir sind die Guten. Das enge Nebeneinander in dieser Welt von Menschen, die Jesus angenommen haben und jenen, die Jesus ablehnen oder einfach nicht wahrnehmen wollen, ist die Wirklichkeit in diesem Zeitalter. Gott will bis zur Ernte dieses Nebeneinander stehen lassen. Wenn Jesus auf die Erde kommen wird, dann wird das Feld geerntet und der Weizen vom Unkraut getrennt. Damit müssen wir leben. Das gehört zu diesem Stadium des Himmelreichs, in dem wir jetzt leben. Gott wird zu seiner Zeit richten. Wie Paulus dies in aller Deutlichkeit den Christen in Rom schreibt: Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Das wird Gott tatsächlich tun und so, wie es in diesem Gleichnis erzählt wird, nämlich dann, wenn das Feld zur Ernte reif ist. Dann wird er über alles Gericht halten und das wird ein gerechtes Gericht sein. Das Unkraut wird verbrannt und der Weizen bewahrt. Aber bis es soweit ist, bis Gott diese Gerechtigkeit aufrichten wird, müssen wir diese Welt ertragen. Das Himmelreich beginnt in dieser Welt, in der es bildlich gesprochen viel Unkraut gibt. Wir würden dieses Unkraut, wie die Jünger, manchmal am liebsten ausreißen. Wir würden gern den Himmel erzwingen, damit wir den Versuchungen nicht ausgesetzt wären. Doch das ist nicht unsere Aufgabe. Wir dürfen den Himmel nicht erzwingen. Wir haben in dieser Zeit ganz andere Aufgaben. Paulus sagt das so: Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Aber es ist unsere Aufgabe. Wir sind nicht die Moralapostel dieser Welt. Wir sind Zeugen der Liebe, Gnade und Barmherzigkeit und Güte, Gerechtigkeit Gottes. Wir sind Menschen des Friedens. Wie Paulus die Christen auffordert, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Unsere Art in der Welt zu leben ist eben eine ganz andere. Wir sollen nicht mit erhobenem Zeigefinger herumlaufen und allen sagen, was sie zu denken und was sie zu glauben haben. Ebenso wie Moralapostel. Da sagen sie, ja, das ist typisch, die Christen sind immer gegen alles. Wir meinen immer, wir müssen noch den Menschen sagen, was sie alles falsch machen. Ich bin Paulus unglaublich dankbar, dass ich weiß, ich muss das nicht. Ich muss nicht allen sagen, was richtig und falsch ist. Ich kann das wachsen lassen. Ich bin ein Zeuge Jesu Christi. Und kein Moralapostel. Und wenn wir Moralapostel sind, dann tun wir dem Evangelium überhaupt keinen guten Dienst. Dann machen die Leute schon den Laden runter, wenn sie uns nur sehen, weil sie sagen, das sind so Moralisten, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Wir sind nicht Moralapostel, wir sind Zeugen von Jesus. Wir sollen Zeugen von Jesus sein, dem Auferstandenen, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Wir sind Menschen, die von Gott befähigt sind, Böses mit Gutem zu überwinden. Das Himmelreich ist wie ein Abenteuer. Wir bewegen uns auf einem gefährlichen Gelände, das von Menschen dominiert wird, die von Jesus nicht viel bis gar nichts halten. Ja, Menschen, die sich sogar gegen uns stellen können, uns verspotten, einfach weil wir Christen sind, weil wir an Jesus glauben. Wir sind ja noch privilegiert in der Schweiz, wir haben ja noch viele Freiheiten, aber in anderen Ländern werden Christen verfolgt, einfach nur, weil sie Christen sind. Und das ist wirklich ein Abenteuer, nicht immer ein schönes. Das Himmelreich beginnt in dieser Welt, aber es ist noch nicht der Himmel. Es ist noch nicht die Herrlichkeit, auf die wir warten. Versuchen wir also nicht, den Himmel zu erzwingen, indem wir uns damit bemühen, Unkraut auszureißen um uns herum. Lassen wir uns vielmehr auf das Abenteuer ein, trotz allen Widerwärtigkeiten Jesus treu zu dienen und Lichter für die Menschen zu sein, die Jesus nicht kennen. Und eines wissen wir ja alle, dass aus Unkraut Weizen werden kann. Wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Wir alle waren einmal Unkraut. Und durch Jesus sind wir in Weizen umgewandelt worden. Und deshalb will Gott das stehen lassen, damit noch viel Unkraut zu Weizen wird. Gut, dass wir das nicht aus eigener Kraft bewältigen müssen. Jesus sagte seinen Jüngern, und das gilt auch für uns, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Ich bete mit uns. Ja, ich danke dir, Vater, dass wir nicht über diese Welt laufen müssen, wie Moralapostel und allen sagen, was richtig und falsch ist. Wir sind dankbar, dass nicht wir zu richten haben, sondern dass du das machst. Denn du wirst es im richtigen Maß tun. Und wir sind dankbar, dass wir wissen, dass du den Überblick auch über diese Welt hast. Dass wir dir vertrauen können. Und hilf, dass wir einfach deine Zeugen sein können. Und damit Menschen das Licht, das wir in dir haben, entdecken können. Dass du, Herr Jesus, für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist. Und dass noch viele Menschen, die dich nicht kennen, die bildlich gesprochen, wie Unkraut sind, in Weizen verwandelt werden. Denn du bist der, der das macht und der das kann. Wir danken dir. Amen.
Als ich vorher da die Tafel gesehen habe, vorher mit der Predigt angefangen hat, habe ich bei allen diesen Sachen auch gedacht, was steht echt dahinter. Bei zwei, drei Sachen habe ich es vermutet, was dahinter steht, aber da hat es Sachen drauf gehabt, wo ich ganz anders gedacht hätte, wieder als es drauf gestanden ist. Es ist immer schön, wenn man wieder Sachen sieht oder auch hört, wo man eigentlich selber anders vielleicht ausgedrückt hätte. Ich finde das super. Danke für die Predigt. Ich möchte aber auch allen danken, die heute mitgeschafft haben für die Blumen. Das sind wunderschöne Rosen. Aber auch für die Musik, herzlichen Dank. Und auch unserer Technik, herzlichen Dank. Aber auch dir, Jörg, für die Predigt. Jetzt hören wir das Schlusslied und nachher den Segen. Wir stehen doch auf dazu.
Und der Herr segne und behüte uns. Er lässt sein Angesicht leuchten über uns und sieht uns gnädig. Herr, erhebt er dein Angesicht über uns und schenkt uns deinen Frieden. Amen. Es ist ein schöner Sonntag und ich finde die Aussage, lass dein Angesicht leuchten über uns. Und euch das mal vorstellen, Gott mit leuchtendem Angesicht über uns. Die uns freundlich anschauen und uns gnädig ist. Schon einen schönen Sonntag. Danke. Schön, dass ihr da seid.